Sie sehen hier vorne ein Schiff. Und wenn Sie, das sieht ein ganz nett aus, vielleicht bekommen Sie sofort Lust, so auf eine kleine Schiffsreise zu gehen. Das Wasser plätschert so am Rumpf entlang. Und ich möchte dieses Beispiel eines Schiffes verwenden für unser äußeres, also sichtbares Leben und unser unsichtbares Leben. Denn Sie ahnen, dass, wenn Sie jetzt an diesem Rumpf entlang nach unten schauen, dass unter der Wasserlinie auch noch eine ganze Menge Schiff liegt, was man nicht sehen kann. Und manchmal, wenn Sie Schiffe so im Trockendock sehen, dann sehen Sie, dass der obere Teil, der sichtbare Teil über der Wasserlinie, dass der häufig schön verziert, schön angemalt ist. Da wird darauf geachtet, dass das gut in Schuss ist. Und der untere Teil, da ist es vielleicht weniger wichtig. Die meiste Zeit ist das ja unter Wasser. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir mit unserem äußeren Leben, was also auch für andere Menschen sichtbar ist, sehr viel sorgfältiger umgehen, als mit dem Leben, was unter der Wasserlinie liegt und was nicht sichtbar ist für andere. Und dass wir vielleicht, wie jetzt das Schiff, was wir als nächstes sehen, manchmal es zu einer Seeuntauglichkeit in unserem Leben kommt, weil wir nicht rechtzeitig etwas tun für den Teil unseres Schiffes, der unter Wasser liegt. Also dieses Schiff hier hat sich auf die Seite gelegt. Mal unabhängig davon, ob dieses Problem jetzt bei falscher Beladung lag oder ob tatsächlich hier ein Leck vorlag im Schiffsrumpf. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir im Blick auf unser Lebensschiff gesprochen, es ähnlich erleben können, wer keine Sorge trägt für das, was seinen nicht sichtbaren Mensch ausmacht, bei dem kann es plötzlich zu Störfällen kommen. Und wir neigen dazu, das dritte Bild hätte ich gern. Oh, ich glaube, das können Sie jetzt nicht erkennen. Sie müssen mir einfach glauben, was man da sieht. Ein Schiff, das im Trockendock ist und an dem sozusagen gearbeitet wird, um auch den Rumpf zu untersuchen und die wichtigen Lecks vielleicht zu schließen, vielleicht Rost zu entfernen, eine neue Lackierung vorzunehmen. Und ich möchte mit Ihnen heute darüber nachdenken, was hat Jesus seinen Jüngern als Lektionen gegeben, damit sie etwas für ihr Innenleben tun. Damit wir nicht nur für unser nicht sichtbares Leben dann Sorge tragen, wenn Störungen in unserem Leben kommen. Oscar Wilde, der Dichter und Schriftsteller, sagte von sich selbst, dass er ein Leben lang zugelassen hat, dass sein Leben von Vergnügungen bestimmt war. Und sagt dann, ich war nicht mehr Kapitän meiner Seele. Ich war nicht mehr Kapitän meiner Seele. Und ein Missionsleiter hatte auf seinem Schreibtisch ein Schild stehen. Darauf stand, hüte dich vor der geistigen Dürre eines geschäftigen Lebens. Hüte dich vor der geistigen Dürre eines geschäftigen Lebens. Ich glaube, dass wir tatsächlich aufpassen müssen. Wir können sicherlich, auch erst wenn Störungen auftreten, handeln. Geschickter ist es, wenn wir vorzeitig handeln. Und ich habe mich dafür interessiert, gerade im Blick auf die Woche der Passion Jesu Christi, darauf zu schauen, wie bereitet Jesus eigentlich seine Jünger vor, darauf, dass er genau weiß, jetzt kommt eine ganz, ganz schwierige Zeit auf die Jünger zu. Jesus hatte das ja im Blick, als er in Jerusalem einzog, hatte er zu diesem Zeitpunkt seinen Jüngern schon zweimal gesagt, Achtung, es kommt auf euch eine schwierige Zeit zu und ich werde dort sterben. Und seine Jünger haben das aufgenommen, haben manchmal ihn davon versucht abzubringen, von solchen Gedanken. Aber schauen wir uns einmal an, was Jesus seinen Jünger lehrt, was er ihnen beibringt, um sie zu stärken für diese Zeit. Und da möchte ich mit Ihnen drei Lektionen anschauen, drei Lektionen, die Jesus seinen Jünger unterrichtet. Und ich werde Ihnen jeweils das so darstellen. Als erstes sage ich Ihnen, welche Lektion gibt Jesus? Als zweites werde ich Ihnen einige Vorschläge für geistliche Übungen geben, die Sie selber in Ihrem Alltag leben können. Die erste Lektion, die Jesus seine Jünger lehrt, ist eine Lektion der geistlichen Stärke. Eine Lektion geistlicher Stärke. Und zwar finden wir den Johannes 13 als Vorbereitung für die Leidenszeit. Und zwar trifft Jesus mit seinen Jüngern zusammen und sagt, wir wollen heute Abend noch mal richtig zusammen essen. Wir wollen zusammen feiern. Und ich möchte diese Zeit der Gemeinschaft und auch gleichzeitig des Abschieds mit euch genießen. Und dann kommen sie zusammen, ein paar haben sich so um das Drumherum gekümmert, haben die Sitzkissen gerichtet, den Tisch gedeckt, hatten Fladenbrot besorgt, Kräuter, Salzwasser, Lammfleisch, so was man brauchte für eine schöne Passafeier. Und als sie dann um den Tisch herum liegend sitzen, da sehen sie, dass Jesus noch nicht Platz genommen hat, sondern dass er sich so ein Handtuch umbindet und einzeln zu ihnen kommt mit einer Schüssel Wasser und ihnen anfängt, die Füße zu waschen. Und die Jünger sind völlig irritiert. Sie wissen auch nicht so recht, wie sollen sie das jetzt deuten? Was ist denn jetzt los? Aber Jesus wäscht einen nach den anderen von ihnen die Füße, bis einer schließlich sagt, Jesus, das kannst du nicht machen. Du bist doch unser Leiter, du bist Lehrer, du kannst doch so einen Sklavendienst nicht für uns tun. Es ist ihnen völlig unangenehm. Und dann macht Jesus deutlich, dass er ihnen mit diesem Handeln etwas deutlich machen will, ihnen eine Lektion geben will, was geistliche Stärke bedeutet. Begreift ihr, was ich eben getan habe? Fragt Jesus sie. Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer. Und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt. Freude ohne Ende ist euch gewiss, wenn ihr auch danach handelt. Das heißt, Jesus gibt hier nicht eine Lektion nur, in der er deutlich macht, ich bin bereit, als Meister und Lehrer euch zu dienen und alles für euch zu tun, sondern er gibt eine Lektion und sagt seinen Jüngern, ich habe das gemacht, damit ihr das in gleicher Weise nachvollzieht. Damit ihr euch daran ein Beispiel nehmt, wie ihr mit anderen Menschen und in diesem Kontext mit euren Geschwistern umgeht. Eine Lektion geistlicher Stärke. Vielleicht hat sie das irritiert. Sieht man hier irgendetwas an geistlicher Stärke? Ich meine ja. Es ist eine geistliche Übung, die Jesus hier seine Jünger lehrt, die Achtung vor den anderen Menschen lehrt und eine Achtung und einen Respekt vor dem anderen ausdrückt, ohne dass man daran selber sozusagen an Achtung verliert, an Selbstachtung verliert. Dass Jesus seinen Jüngern beibringt, ihr dürft dienen und ihr dürft anderen dienen und könnt es auch, ohne dass ihr dabei den Eindruck habt, jetzt blamiere ich mich, jetzt bin ich herabgesetzt, herabgewürdigt, sondern so wie ich diene, so sollt ihr einander dienen. Und Jesus macht das an anderer Stelle deutlich, im gleichen Zusammenhang, also am gleichen Abend dieses Essens, sagt er an diesem Beispiel, dass wie die politischen Verhältnisse zur damaligen Zeit und bis heute sind, dass jemand, der eine Machtposition hat, in der Regel nicht dient, sich nicht herabwürdigt, keine einfachen Dinge übernimmt, sondern sich dafür zu gut ist, So sagt Jesus, genau umgedreht soll es bei euch sein. Wer bei euch eine wichtige Rolle hat, der soll bereit sein, dem anderen zu dienen. Und er macht damit deutlich, dienen lernen ist etwas, was jeder, der zu Jesus gehört, lernen soll. Und bedeutet nicht, dass jemand an Achtung vor den anderen verliert, sondern gerade, dass er eine innere Stärke, dadurch eine geistliche Stärke, eine Stärke in Jesus Christus dadurch deutlich macht, dass er bereit ist, sich unter andere zu stellen und sich einzufügen in eine Gemeinschaft. Und gleichzeitig lehrt Jesus mit dieser Lektion, dass Liebe untereinander der Schlüssel für die neue Gemeinschaft ist. Dass Liebe untereinander, die dem anderen dient, der Schlüssel ist für die Jüngergemeinschaft und auch für die Gemeinschaft der Gemeinde. Und jetzt hatte ich Ihnen gesagt, sage ich Ihnen geistliche Übungen, wie Sie das selber für sich lernen können. Und ich möchte Ihnen einige Übungen sagen dazu und ich bitte Sie einfach dahingehend zuzuhören, dass Sie überlegen und das auch von Gott erbitten. Vielleicht gibt es darunter eine Übung, die Sie selber in der nächsten Woche durchführen wollen, also sich bewusst dem stellen wollen. Die erste geistliche Übung ist Putzen. Und hier meine ich jetzt mal so zum einen das Putzen für andere. Also wenn Sie alleine leben, ist das schwierig durchzuführen, diese Übung. Dann sollten Sie bei jemand anders putzen oder hier in der Gemeinde putzen. Und die andere Möglichkeit ist, dass Sie beispielsweise im Familienkreis, also für andere Menschen putzen oder im hier das Gemeindehaus, Gemeindesaal putzen. Es ist eine Möglichkeit, anderen Menschen zu dienen und diese Lektion zu praktizieren. Die zweite Lektion wäre, oder geistliche Übung, diakonische Arbeit, also eine dienende Arbeit für jemand anders durchzuführen. Beispielsweise Zeit für schwache Menschen zu haben. Vielleicht Zeit für alte Menschen in besonderer Weise zu nehmen, aber auch Zeit für Kinder zu nehmen und bewusst eine Qualitätszeit, sage ich einmal, zur Verfügung zu stellen für Kinder und ihnen Zeit zu schenken und zu sagen, jetzt bin ich ganz für dich da und wir beide haben jetzt Zeit miteinander. Eine geistliche Übung, die dazu dient, eine geistliche Stärke auch in Christus auszudrücken. Welche Frucht wächst aus solchen Übungen? Ich glaube, dass wir die Früchte, die aus diesen Übungen wachsen, die Jesus uns gerade im Blick auf diese Passionszeit gibt, dass da Früchte wachsen, die wir in Galater 5, Vers 22 finden und die wir auch in den letzten Sonntag uns angeschaut hatten. Nämlich die Frucht der Liebe in verschiedener Gestalt. Und diese geistlichen Übungen, die ich Ihnen gerade genannt hatte, so Putzen, diakonische Arbeit, Zeit für Schwache, für Alte, für Kinder, ich glaube, dass wir darin innerlich wachsen in Bescheidenheit, in Demut und in Güte. Und dass, wenn wir das mit unserem Herrn zusammentun, mit Jesus Christus zusammentun, bewusst auch sagen, diese Zeit möchte ich als Übung verstehen, um das, was ich jetzt tue, im Namen und Auftrag von Jesus zu tun und daran zu reifen und zu lernen, dann glaube ich, dass diese Frucht auch bei Ihnen wächst. Demut, Bescheidenheit und Güte. Dann komme ich zur zweiten Lektion, die Jesus seinen Jüngern beibringt, im gleichen Zusammenhang. Es ist auch ganz kurz vor Jesu Sterben und jetzt sitzen sie am Tisch. Die Füße sind gewaschen, sie sind zusammen und dann teilt Jesus mit seinen Jüngern zusammen das Abendmahl. Und zwar im Rahmen einer Mahlzeit. Sie essen miteinander und Jesus bezieht das, was sie als Passamahl feiern, zum ersten Mal auf sein Sterben. Und sagt, so wie ich jetzt hier das Brot mit euch breche und ich das verteile und euch bitte, da alle von teilzuhaben und zu essen miteinander, in dieser Tischrunde gebe ich euch gleichzeitig ein Signal meiner Liebe. Ich gebe euch ein Zeichen dafür, dass euch daran erinnern wird, immer, wenn ihr Brot brecht, erinnern wird daran, ich lasse meinen Leib für euch brechen.
und dann reichen sie den Becher mit Wein herum. Und dazu sagt Jesus, jetzt schaut euch das an, so rot wie dieser Wein ist, so ist auch mein Blut, das für euch fließt. Und Jesus bereitet seine Jünger jetzt nicht nur auf sein Sterben vor, sondern er gibt ihnen ein Zeichen dafür, dass er sagt, das geschieht für euch. Das ist ein Liebessignal, was ich für euch gebe, damit ihr meine Liebe sehen und schmecken könnt. Und Jesus bindet das ein, diese Handlung ein, in eine Mahlzeit mit seinen Jüngern. Und als sie gerade sich zu Tisch gesetzt haben, da sagt Jesus, ich habe mich sehr danach gesehnt, mit euch diese Zeit zu haben. Und lehrt seine Jünger, wie sehr er die Gemeinschaft mit ihnen genießt. Sie waren 3 Jahre schon zusammen. Sie sind die ganze Zeit in Galiläa und Judäa, in Jerusalem zusammen herumgezogen. Und man könnte auch verstehen, wenn Jesus sagen würde, naja, 3 Jahre sind auch wirklich eine lange Zeit und ich bin eigentlich ganz froh, ich bin euch wieder los. Ihr habt mir das Leben ja ganz schön schwer gemacht. Nein, Jesus sagt, ich habe mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern. Jetzt unmittelbar vor meinem Sterben möchte ich, dass wir in dem gemeinsamen Essen noch einmal zum Ausdruck bringen, wir gehören zusammen. Und diese Lektion nenne ich die Lektion der Motivation. Die Lektion der Motivation. Und ich möchte Ihnen einige geistliche Übungen nennen, die dazu gehören. Und auch wieder mit der Bitte, sich zu überlegen, welche dieser geistlichen Übungen möchten Sie vielleicht für sich diese Woche praktizieren. Die erste Übung ist das Abendmahl besuchen. Das Abendmahl besuchen, das geht hier im Kreis der Gemeinde, das geht in einem Hausbibelkreis beispielsweise, dass Sie gemeinsam Abendmahl feiern. Hier heute ist eine Möglichkeit dazu, wenn Sie von Herzen zu Jesus Christus gehören, sein Nachfolger sind, dann laden wir Sie hier auch in unsere Gemeinschaft ein, mit uns Abendmahl zu teilen und darin zu entdecken, Jesus Christus ist ganz für mich, ganz für mich. Er hat diese Gemeinschaft sich sogar herbeigesehnt. Die zweite geistliche Übung ist das Tischgebet. Vielleicht praktizieren Sie das und Sie kennen das vielleicht genauso wie ich, dass das Tischgebet gar nicht so was Leichtes ist. Das wird so leicht zu dahergeplapperten Worten oder dass man so in der Familie sich so ein bisschen drum drückt. Willst du beten? Nö, auch nicht. Soll ich heute beten? Oder ähnliches. Und dass Sie das Tischgebet auch als eine geistliche Übung erleben und kennenlernen und auch sich einen Moment vorher besinnen und überlegen, was möchte ich denn Gott jetzt sagen? Was möchte ich denn zum Ausdruck bringen, damit es eben nicht nur Worthülsen sind? Hier ist die geistliche Übung sozusagen auch darin, dass ich Gott danke für dieses Geschenk gemeinsamer Mahlzeiten. Ich war jetzt diese Woche auf einer Fortbildung und saß zusammen mit Jesus am Tisch. So hieß ein Spanier, der mit bei dieser Fortbildung dabei war. Und als er sich mir vorstellte, war ich doch überrascht irgendwie, wenn jemand so sagt, ich hatte gesagt, ich heiße Markus. Er sagte, ja, ich Jesus. Habe ich mich gefreut drüber. Und er sagte, ich habe ihn so gefragt, wie es ihm in seiner Gemeinde so geht. Und er sagte, ja, das sind wirklich sehr nett, die Leute. Nur für uns Spanier und meiner Frau, die ist Kolumbianerin, für die ist das noch schlimmer. Die Leute haben es nach dem Gottesdienst immer so eilig, dann nach Hause zu kommen. Und man ist so wenig Zeit noch zusammen. Und ich würde mir so wünschen, dass wir immer noch dann zusammensitzen und zusammen essen. Und er freut sich schon, wenn sie dann nach Spanien zurückgehen. Nicht, weil er die Geschwister hier aufgeben will, sondern weil er das vermisst, diese tiefe Gemeinschaft. Und er sagt dann so ganz in diesem Redeschwall, sagte er, dass das doch ein unglaubliches Geschenk Gottes ist, dass er sich das ausgedacht hat, dass wir essen müssen und gleichzeitig es so genießen. Und dass sich in dem gemeinsamen Essen so viel Gemeinschaft ausdrückt. Und so es ist eine schöne Sache, mit anderen Leuten Tischgemeinschaft zu haben. Und darum würde ich jetzt zu dem Tischgebet auch noch das gemeinsame Essen dazu nehmen. Dass es auch eine geistliche Übung sein kann, in dem Sinne, dass sie Tischgemeinschaft suchen mit Menschen, mit denen sie sonst vielleicht keine haben. Und sie bewusst suchen und bewusst auch sie suchen als einen Gottesdienst, den sie sozusagen mit Jesus und anderen Menschen zusammen feiern. Und dann glaube ich, dass zu dieser geistlichen Übung, Lektion der Motivation, auch noch gehört das Loblieder singen, Anbetungslieder singen. Ich weiß nicht, wie Sie das für sich halten. Nicht jeder singt gerne, aber oder auch nicht jeder hat den Eindruck, dass er selber gut singt. Und vielleicht singen Sie deshalb, wenn Sie in Gruppen singen, sehr leise und verhalten. Und dann lade ich Sie einfach ein, als geistliche Übung Loblieder für sich alleine zu singen. Vielleicht bei einem Spaziergang, Feldweg, niemand hört Sie. Und Sie können ganz laut singen oder im Auto, ja? Machen Sie die Fenster hoch im Auto, Schiebedach zu. Und dann können Sie ganz laut singen und vielleicht auch darin angeleitet werden durch Anbetungsmusik, die Sie dann dazu spielen. Und dann können Sie mitsingen und sich mit hineinnehmen lassen in das Lob Gottes. So hat Jesus das übrigens auch an diesem Abend gehalten mit seinen Jüngern. In diesem Moment auch tiefer Betroffenheit von seinen Jüngern, dass Jesus jetzt sein Sterben so deutlich macht, dass sie wissen, das steht jetzt unmittelbar bevor. Das steht als Zwischensatz und sie standen vom Essen auf, von diesem Passamahl und sangen Loblieder. Und dann gehen sie in den Garten, in dem Jesus gefangen genommen wird. Welche Frucht wächst hier aus diesen geistlichen Übungen? Welche Frucht wächst? Ich glaube, hier wächst die dreifache Entfaltung der Liebe, die in unserem eigenen Herzen sozusagen von Gott geschenkt wird. Das eine ist Freude, Humor, Gelassenheit würde ich darunter verstehen. Dann Liebe, das bedeutet dieses Wissen darum, also nicht jetzt in erster Linie Liebe für jemand anders, sondern die Liebe, dass ich in meinem Herzen weiß, ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Und Frieden. Das heißt, um es mit Galater 5, Vers 22 zu sagen, diese ersten drei Entfaltungen der Liebe, der Frucht des Geistes. Kommen wir zur dritten Lektion, die Jesus seinen Jünger lehrt. Das ist die Lektion Wachen und Beten. Jesus geht mit seinen Jüngern in den Garten und er weiß, jetzt stehen wir ganz dicht vor der Gefangennahme. In Matthäus 26 finden Sie das beispielsweise. Und ich nenne das die Lektion der Disziplin. Jesus geht mit seinen Jüngern in diesen Garten und sagt zu seinen Jüngern, bitte wacht mit mir. Und seine Jünger, vielleicht weil sie diese große Herausforderung auf sich zukommen sehen und die Überforderung darin spüren, die legen sich schlafen. Das scheint ihnen sicherer zu sein. Und dann kommt Jesus wieder zurück. Jesus ist alleine weggegangen. Jesus kommt zu ihnen zurück und sagt noch einmal zu ihnen, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und als er das dritte Mal sagt, da drückt sich aus, dass es bei diesem Wachen nicht nur Jesus darum geht, dass er möchte, dass seine Jünger ihm jetzt zur Seite stehen, sondern dass er damit etwas anderes auf dem Herzen hat. Dann sagt er nämlich beim dritten Mal, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Das heißt, Jesus geht es auch hier darum, dass seine Jünger eine Lektion lernen und dass sie bewahrt bleiben in dieser schweren Stunde, wenn Jesus jetzt von ihnen geht, dass sie bewahrt bleiben vor der Anfechtung durch Angst, durch die Möglichkeit der Verfolgung, durch die Frustration, dass Jesus plötzlich so ohnmächtig erscheint und dass sie in dieser Zeit durch Wachen und Beten diese Lektion der Disziplin lernen. Wir sehen das ähnlich, als Jesus sich von seinen Jüngern dann verabschiedet nach der Auferstehung, dass Jesus ihnen sagt, wartet in Jerusalem und wartet darauf, dass ich meinen Heiligen Geist sende. Das heißt, hier ist das Warten auch eine Lektion der Disziplin. Und ich verstehe jetzt unter Disziplin oder dieser Lektion der Disziplin nicht, dass man sozusagen automatisch unter einen Leistungsdruck kommt, sondern Disziplin im geistlichen Leben bedeutet auch, dass ich neben vielleicht einer Geschäftigkeit auch Zeiten der Regeneration einplane, Zeiten des Auftankens einplane. Auch das gehört dazu. Das werden Sie gleich merken, wenn es um die geistlichen Übungen geht. Die geistlichen Übungen zu der Lektion der Disziplin. Die erste, auch da wieder. Also Sie müssen das jetzt nicht so verstehen, als müssten Sie jetzt alles tun oder so, sondern es sind geistliche Übungen, die Ihnen helfen können, wirklich an dieser Sache zu arbeiten, auch für sich selbst. Disziplin auch in Ihrem geistlichen Leben zu erleben. Die erste geistliche Übung sind feste Gebetszeiten, dass Sie selber für sich selbst, nicht unbedingt für lange Zeiträume, aber für eine Woche beispielsweise oder für zwei Wochen, sich feste Gebetszeiten einrichten und sagen, um diese Zeit will ich meinen Herrn treffen. Und da möchte ich die Anliegen, die mir auf dem Herzen liegen, vor Gott bringen. Die zweite Übung ist Bibelstudium. Bibelstudium in dem Sinne, dass Sie wirklich die Bibel nicht nur aufschlagen, um ein wenig mal darin zu blättern, einen kurzen Abschnitt zu lesen, sondern dass Sie wirklich die Bibel versuchen zu studieren, in sich aufzunehmen, Dinge zu verstehen, Zusammenhänge zu begreifen, Dinge im Zusammenhang zu verstehen und zu lesen. Und die nächste geistliche Übung ist, Zeiten des Verzichts einzuplanen. Das heißt, manche machen das ja, diese Aktion lohnender Verzicht, dass sie auf für eine bestimmte Zeit auf Dinge, die ihnen besonders wichtige Genussmittel erscheinen, dass sie auf die bewusst verzichten für eine gewisse Zeit. Oder auf Fernsehkonsum verzichten für eine gewisse Zeit. Und sagen, ich möchte das bewusst, so eine Zeit des Verzichts einplanen, als eine geistliche Übung, um daran zu reifen und mich selbst auch zu disziplinieren und wieder Freiräume zu schaffen. Freiräume zu schaffen, dass ich nicht mich ständig ablenke, sondern diese Zeit plötzlich erlebe als eine Zeit, die ich sozusagen geschenkt bekomme von Jesus. Vielleicht, wenn Sie das solche Übungen in den letzten Wochen durchgeführt haben im Rahmen der Fastenzeit, dann werden Sie das vielleicht auch so erlebt haben, dass es manchmal so ist, wenn wir uns einen Verzicht auferlegt haben, dass wir das einerseits genießen, das ist auch manchmal nicht so ganz leicht, aber gleichzeitig erleben Sie vielleicht, dass dann plötzlich so Freiräume entstehen, wo Sie sonst dieser bestimmten Gewohnheit nachgegangen sind. Und da ist plötzlich eine Zeit und Sie sind einen Moment lang verunsichert. Was stelle ich denn jetzt mit dieser gewonnenen Zeit an? Und das ist genau dieser Moment, wo Sie auch eine Disziplin erleben und auch von dieser geistlichen Übung sozusagen Frucht ernten können. Wenn diese Zeit, wenn Sie das bewusst gestalten und sagen, ja, und diese Zeit oder dieser Verzicht gehört Jesus. So ähnlich ist das mit dem Fasten, auch eine Form des Verzichts. Und eine weitere geistliche Übung, die in diesen Kreis hineingehört, ist die Zeiteinteilung. Das hört sich sehr profan an. Denken Sie, das hat doch gar nichts mit geistlicher Übung zu tun. Ich glaube, dass Zeiteinteilung eine geistliche Übung ist. Dass es eine geistliche Übung ist, die Prioritäten gut zu setzen und dementsprechend auch die Zeit einzuteilen im Sinne der Prioritäten, wie wir sie von Jesus her verstehen für uns. Und nicht sozusagen alles einfach auf sich zukommen zu lassen und zu sagen, naja, es wird schon irgendwie, oder ständig darüber klagen zu müssen, ich habe ja für nichts Zeit, was mir wichtig ist, sondern bewusst das als geistliche Übung zu verstehen, dass ich meine Zeit sinnvoll einsetzen will, also sie auch in Absprache mit Jesus Christus einsetzen will und nicht verplempern will. Und dass ich da bewusst Zeiten, in denen ich aktiv bin und Zeiten der Regeneration einteile. Dass ich bewusst Zeit für Menschen einteile, die mir von Gott aufs Herz gelegt sind. Und bewusst Zeiten auch mit Gott einteile. Wenn ich das nicht einteile, dann neige ich dazu, dass ich undiszipliniert lebe. Deshalb eine geistliche Übung zur Disziplin. Und auch dazu, welche Frucht wächst aus dieser Lektion und aus diesen geistlichen Übungen, Dort wachsen die letzten drei in Galater 5, 22 genannten Früchte des Geistes, nämlich auch Formen der Liebe, die Selbstbeherrschung, die Treue und die Freundlichkeit. Selbstbeherrschung, Treue und Freundlichkeit, diese drei wachsen dann. Ich wiederhole noch einmal als Zusammenfassung diese drei Lektionen. Ich glaube, dass Jesus bewusst, es gibt mehr als diese drei. Wenn Sie also die Passionstexte durchlesen, werden Sie feststellen, dass es noch mehr gibt. Aber das erschienen mir so die drei wichtigsten geistlichen Lektionen, mit denen Jesus seine Jünger unterrichtet und darauf vorbereitet, wenn sie durch schwere Zeiten hindurchgehen. Das erste ist die Lektion der geistlichen Stärke, die Fußwaschung. Das zweite, die Lektion der Motivation, das Abendmahl. Und das dritte, die Lektion der Disziplin, Wachen und Beten mit Jesus. Amen.